Zion, den Judasbrief. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir auch jetzt wieder dein Wort lernen dürfen, dein Wort studieren dürfen, so einen kurzen Brief, aber Herr, da steckt so viel drin und ich möchte dir für die Inhalte danken und einfach das zu Herzen nehmen, was uns dieser Bruder Judas schreibt. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, die Fülle haben, die Freiheit haben, dein Wort zu lesen, dein Wort zu studieren und du schenkst uns Gnade in allen Dingen. Danke, Herr Jesus. Amen. So, ich lade euch ein, den Judas zuerst mal zu Hause mal durchzulesen. Das ist wichtig, damit du weißt, was da drin überhaupt steckt. Und ich würde dir raten, also ich habe bestimmt 3-4 Mal das hintereinander zuerst durchgelesen, dann habe ich mir hingesetzt und die Frage gestellt, was steht alles drin? Was sagt er so, die Stichworte? Und dann nach den Stichworten bin ich dann gegangen. Das ist also einfach, was man hier macht. Also die Stichworte dann auffassen und so weiter. Und wir wollen das einfach schauen. Der Judas ist also sehr kurz, aber sehr explosiv und ist einer der wenigen Briefe, die so bekannt sind. Die meistens überliest man, da denkt man, da steht nichts drin, aber da steht so viel drin. Also ich habe fast für jeden Vers eine Seite zusammengetragen oder zusammentragen dürfen, was der Judas so alles sagt. Und Judas beschreibt den Abfall. Eigentlich wollte er ganz was anderes schreiben, aber Judas zeigt uns, wie man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Er hat sich was anderes vorgestellt, was er schreibt. Er schreibt über Heil und Errettung. Aber während er über Heil und Errettung schreibt, leitet der Heilige Geist ihn um. Nein, warne die Leute, dass sie das, was sie haben, nicht verlieren. Und eigentlich so die Stelle, die den Gedanken, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Und so praktisch, er wollte über Heil schreiben, aber dann sagt er, das ist viel zu viel, wenn du nur das Heil beschreibst. Die Leute sollen das behalten, was sie schon haben und sich nicht nehmen lassen. Und dann, nachdem so Judas beschreibt den Abfall, und dann kommt die Offenbarung, das Gericht. Zuerst beschreibt er noch, passt auf Leute, lasst euch nicht ruinieren durch all das, was in der Welt passiert drumherum. Ist eine sehr interessante Lektüre. Wir kriegen hier Einblick so in das Denken der ersten Christen. Judas, dieser Verfasser hier, war kein Apostel, er war ein Bruder Jesu. Aller Wahrscheinlichkeit, ich lasse das alles offen hier, also es gibt ja mehrere Judas in der Bibel. Es ist nicht der Judas Ischariot, der den Herrn Jesus verraten hat, aber er nennt sich ein Knecht Jesu Christi und der Bruder Jakobus ist sein Bruder, also der leibliche Bruder. Und wir wissen von Jakobus, der war auch ein leiblicher Bruder Jesu. Am Anfang glaubten die Brüder Jesu ja nicht an Jesus. Und die kamen später. Und wir sehen hier, das ist also die nachapostolische Zeit. Und es war kein Apostel und er gibt sich nicht als ein Apostel aus, sondern ein Knecht, ein Diener Jesu, ein Diener Gottes und beruft sich auch auf seinen Bruder Jakobus. Wahrscheinlich war der Jakobus tot und dass er hier sagt, ich muss noch die Leute warnen. Jetzt sind die Apostel gestorben, die sind nicht mehr da und ich muss jetzt noch etwas sagen. Oder die Leute noch ermutigen. Das Schöne dabei ist, er ist sehr dichterisch, sehr poetisch, sehr stark. Er schreibt wie ein Traktat seinen Brief, so kurz, aus vielen Gründen. Ich weiß nicht warum, aber die lasse ich dahingestellt. Ich philosophiere nur, wahrscheinlich weil das Papier, es gab noch kein Papier, Pergament, weil das komplett teuer war. Deshalb nicht so lang, nicht so viel, kurz und knapp. Also in der Kürze liegt die Würze, so hat er das dann geschrieben. Und er muss von der Maria, von der Mutter Maria einiges mitbekommen haben, denn die Maria war sehr poetisch, wenn wir das an das Gebet denken, wie sie Gott lobt und so, und auch hier das kommt das Poetische durch. Alles so Theologie, also immer so Dreiklang, verwendet er immer, um geistliche Wahrheiten zu sagen, oder dass man sich leicht merken kann, im Dreiklang. So, wir machen manchmal 4 Zeiler, um was Gutes zu behalten, also auswendig lerne ich hier immer Dreiklang, Judas, Jesus, Jakobus, berufen, geliebt, bewahrt. Also du hast ein Stichwort, so Knoten im Taschentuch. Oder Michael, Teufel und Moses, Kain, Biliam und Korah. Also dass man sich so in Stichworten was merken kann. Und dann hängt er da eine Geschichte dran und nimmt also negative Bilder oder positive Bilder, was auch immer ist. Ein Problem, was er dann plötzlich entdeckt hat, während er so den Brief schrieb und sich hinsetzte und sagt, jetzt schreibe ich einen Brief, und der Herr hat ihm Auftrag gegeben, den Brief zu schreiben, dann sagt er, du, haben sich Leute eingeschlichen in die Gemeinde. Und das ist nämlich ein Problem, wenn sich Leute in die Gemeinde reinschleichen und aus welchen Gründen auch immer. Die wollen sich dann profilieren, die wollen dann groß rauskommen, die wollen dann die Kontrolle übernehmen. Und das war in der Gemeinde dort, nachdem Jakobus nicht mehr da war, Petrus war nicht mehr da, die Gemeinde hat sich zerstreut und dann dachten sie, jetzt machen wir da die Geschichte, wir nehmen das alles so in der Hand und kontrollieren. Wie die sie reingeschlichen haben und so weiter, werden wir noch später betrachten. Aber dieser Brief ist ein sehr polemischer Brief, richtet sich an die wahren Christen und Christen müssen kämpfen. Kämpfen gegen Irrlehre. Also unser Problem ist nicht Verfolgung, unser Problem ist Verführung. Und da warnt er, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und er geht ganz entschieden gegen die Irrlehre vor, schont sie überhaupt nicht. Also du darfst mit der Irrlehre nicht spielen. Wir wissen ja, was auch in den anderen Büchern die anderen Apostel schreiben, einen Irrlehrer nimm nicht einmal in dein Haus, grüß nicht einmal. Also wenn du und wir müssen verstehen, was das Grüßen heißt. Im Orient, wenn du jemanden gegrüßt hast, dann hast dich hingesetzt und hast 3 Stunden oder 3 Tage diskutiert. Und so weiter. Das ist Grüßen. Also du sollst dich nicht einlassen zu einer Diskussion mit Irrlehrer. Wenn du nicht stabil bist, du wirst verführt. Und er nimmt also hier und sagt, die schleichen sich ein und wie raffiniert sie sich einschleichen bei den Liebesmalen. So, weißt du, nicht im Gottesdienst, aber beim Essen, gemeinsames Essen. Du merkst immer, weißt du, der Teufel schleicht sich immer beim Kaffeekränzchen, bei so Agape-Treffen und so weiter. Die schleichen sich ein, du sitzt da, du isst am Tisch und dann fangen sie an, da ihr Zeug zu verkaufen. Und das ist, wie der Teufel sich einschleicht. Die sind durch die Liebesmale. Also eigentlich beim Essen solltest du sehr aufpassen. Oder Hauskreis, durch Hauskreis, du sitzt zusammen, du betest zusammen, willst Gott suchen und da schleichen sich die lieben Brüder oder auch Schwestern ein. Also, und er warnt davor ganz besonders, pass auf, wer mit dir zusammen am Tisch sitzt. Bei den Liebesmalen. Also betont der Jakobus ganz entschieden die Liebesmalen, denn die gehen nachher zum Abendmahl, du bereitest dich innerlich, bist offen für Gott, wartest auf den Herrn und dann bist du empfänglich für den Herrn und jetzt denken sie, jetzt könnten sie auch ihre Ware verkaufen. Also darum warnt der Judas vor Missbrauch der Liebesmale. Und wir wissen ja, die Probleme fingen ja beim Essen in der Urgemeinde auch an. Also wo die Streit- und Missstände entstanden, die Apostelgeschichte 4, 5 und 6 und so weiter, wo die Diakone wählten. Die mussten Diakone wählen, weil wer teilt die Suppe aus? Verstehst du? Die einen kriegen wer und da kam Missstimmung und Unstimmigkeit und Benachteiligung und ja, guck mal, denen gibt ihr mehr. Pass auf, der kriegt eine Wurst mehr. Und schon hat man Zank und Streit. Und beim Essen, also der Teufel kommt übers Essen. Beim Kaffeeklatsch, beim Geburtstagsfeier, und so, da kommt der Teufel. Der Teufel wartet nur auf solche Gelegenheiten, um sich einzuschleifen. Der Teufel ist wie eine Schlange. Er schleicht sich ein. Also, das ist, wie Judas hier so ganz hart gegen diese Leute angeht. So schön wie das ist, so gemütlich wie das ist und so liebevoll wie das ist und so weiter. Aber das ist die Stunde des Teufels. Das war auch die Verführung im Garten Eden. Es ist gut anzusehen und probier's mal und iss davon. So. Er geht gegen die Irrlehrer ganz besonders vor, verurteilt die Abtrünnigen und drängt die Gläubigen, für den Glauben zu kämpfen, habt mit ihnen nichts zu schaffen. Das ist ganz arg wichtig. Man muss den Ungläubigen und den Irrlehrer oder den falschen Lehrern aus dem Weg gehen. Zum Beispiel hier, heute Morgen fuhr ich hier raus, da stehen einige Leute, die zu uns nicht kommen, die auf uns schimpfen und was weiß ich und warten, bis die Leute rauskommen, um bestimmte Leute zu empfangen und so, oder sowas. Verstehst du, das ist also, so arbeitet der Teufel. Hier drin reinzukommen ist ja zu feige, aber wartet draußen dann und mit den Leuten zu quatschen und abzufangen. Also ich sage es nur, der Teufel sitzt vor der Tür, sitzt im Kaffeekranz oder wo auch immer. Du musst aufpassen, der wird nicht öffentlich angreifen und nicht öffentlich verführen, nur nebenbei. Also der Judas ist auch sehr interessant, er hat noch in der Einleitung, er verwendet apokryphe Literatur, er hat Mut und vielleicht muss ich vielleicht sagen, wir Christen sollten Mut haben, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern auch andere Literatur, die uns zur Bibel hinführt. Wir müssen die Bibel kennen, das ist A und O, aber du solltest auch noch andere Bücher lesen und der Judas ist unser Vorbild, auch Petrus haben wir auch und Paulus macht das auch immer wieder. Paulus nimmt sogar heidnische Literatur oder Poeten oder Dichter, Philosophen und zitiert sie, denn andere sagen auch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht nur immer, dass nur die Christen die Wahrheit sagen, sondern auch andere. Und deshalb, ich möchte auch ganz kurz auf die Apokryphen eingehen, denn Maleachi war der letzte Prophet und 400 Jahre fehlen. Stell dir mal vor, unserer deutschen Geschichte fehlen 400 Jahre. Du weißt nichts von Martin Luther, du weißt nichts von die ganzen Erweckungen und Aufbrüche von John Wesley, du weißt nichts von den Baptisten und von den Mennoniten, die ganzen Kämpfe. Wie sind die Freikirchen entstanden, wie sind die Charismatiker entstanden, was ist alles so gewesen, die ganzen Bewegungen. Uns würde so viel verloren gehen, wenn wir die 400 Jahre nicht kennen würden. Und so ist, Maleachi war der letzte Prophet. Und 400 Jahre vor Christus, und dann ist eine Zeit des Schweigens. Du sagst ja, Gott hat nicht gesprochen, ja, da waren die Makkabäer, in der Zeit entstanden die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Essener. In dieser Zeit entstand all das, was wir nachher im Neuen Testament haben, womit Jesus ständig konfrontiert war und wo er sich auseinandersetzen musste. Und da sind diese verschiedenen Bücher. Ich habe da eine Liste von alttestamentlichen apokryphischen Büchern genommen, und Judas zitiert sogar das Buch Henoch, das haben wir hier gar nicht. Das Buch Henoch ist auch so ein Werk, so ein altes Werk. Und der Henoch weissagt auf die Wiederkunft des Herrn und so weiter und so weiter. Er beruft sich, aber du hast es nicht. Oder wie der Teufel um den Leichnam Moses kämpft. Und er bezieht sich, aber uns fehlt die Literatur. Was ist da, wie ist es gekommen, etc. und so weiter. Liest es durch, dass Gott den Moses zu sich genommen hat. Wir lesen das nur nebenbei, so flüchtig. Wir müssen eines denken, der Esra hat ja eigentlich die Schriften gesammelt. Er hat den Nehemia-Buch gesammelt, das Esra-Buch geschrieben, Chronik, und auch die wahrscheinlich Könige hat er zusammengeholt. Nach der Gefangenschaft kamen die Leute nach Hause, hatten nichts mehr, wussten nichts mehr, mussten jetzt eine Basis bekommen. Jetzt wurde alles aufgeschrieben. Und ja, alles, was da war, haben die zusammengetragen, und das alles so 400 vor Christus. Also das, und deshalb haben wir manche apokryphische Schriften. Und Luther sagte es, dass es nicht dem Wort Gottes gleichzusetzen, aber gut zu lesen. Nicht dem Wort Gottes gleichzusetzen. Ich bin da nicht so sicher, ob das nicht so wäre. Jesus saß in dem Tempel, den die Makkabäer mal aufgebaut haben und dann Herodes rekonstruiert hatte, also den Tempel. Denn er war nicht mehr in dem Tempel von Salomo, den gab es nämlich nicht. Der wurde zerstört vom Nebukadnezar. So, die Geschichte ist weitergegangen. Die Geschichte ist nicht stehen geblieben. Wir sollten also die Geschichte eigentlich mit beachten und mit beherzigen und nicht alles abtun. Das geht mich nichts an, was da war. Wir lesen nur die Bibel. Wir sollen das Alte Testament so nehmen, wie es ist, wie es gewesen ist. Und das Neue Testament, die Offenbarung Jesu, ist wieder ganz was anderes. Das ist uns durch den Heiligen Geist gegeben. Da haben wir Zeugen, authentische Zeugen, die waren dabei. Petrus, wir sahen seine Herrlichkeit. Oder wir haben zum Beispiel im Hebräerbrief, da wurden Leute zersägt. Jesaja wurde nach dem apokryphischen Buch des Martyrium Jesajas, da wurde zersägt. Das wird dort berichtet, wie Jesaja zersägt wurde. Wie uns fehlten. Aber die alten Christen hatten das in ihrer Bibliothek, und das gebrauchten sie also nach Herzenslust, so wie ich auch manchmal Zitate gebrauche von dem und dem und von Konfuzius oder von anderen Männern, die was gelehrt haben. Denn Gottes Geist ist auf alles Fleisch ausgegossen worden. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, gießt er seinen Geist auf alles Fleisch. Du musst die Bibel angucken oder die Geschichte, die Bibel und die Geschichte. In der Zeit, als Jesaja weissagte, als der Geist Gottes über Jesaja ausgegossen war, zu der Zeit war Zarathustra, zu der Zeit war Sokrates, zu der Zeit war Konfuzius. Oder als der Heilige Geist wirkte und durch Moses, da war der Biliam dabei, da waren so viele andere noch, auch in der heidnischen Welt. Gott wirkt nicht nur bei den Juden, Gott wirkt auch bei den Heiden. Denn er will der Heidengott und der Judengott sein, für alle Menschen. Oder wenn ich dran denke, in der Zeit um 1500 bei uns, also Luther, als die Zeit der Reformation war, das war ein gewaltiger Umbruch auf der ganzen Welt. Bei den Arabern, bei den Inkas und bei den Mayas und bei den Spaniern und bei den Römern und bei den Juden. Da gab es so viele Reformationen, Erneuerungen. Und Gottes Geist wirkt pauschal. Und wir müssen verstehen, was der Herr sagt. Gut, zum Verfasser. Es gibt mehrere Judasse. Auf Seite 4 bin ich jetzt. Mindestens 8 Personen, die diesen Namen in der Bibel haben. Und es ist ein typischer Name für jemand aus dem Volk Gottes, aus Israel. Wir wissen ja, der Judas und sein Bruder Jakobus und die anderen Geschwister von den beiden lehnten Jesus ab, aber durch die Auferstehung und so weiter, zuerst mal sind sie ins Gericht genommen worden, haben Angst gehabt, Vetteleswirtschaft, weißt du, Sippenhaft. Also, wenn sie jetzt den Jesus haben, jetzt geht es uns auch an den Kragen, warum, wieso und weshalb. Jetzt haben die dann ernst gemacht, die Sache, und dann sich auch Christus angeschlossen. Auch eine interessante Sache, was aus dem Spätjudentum kommt, also jetzt nicht aus der Bibel, sondern aus der apokryphischen Literatur. Da kam von Erzengel Michael mit dem Teufel um den Leichnam Moses. Aber wir finden das ja in unserer Bibel ja auch immer wieder. Daniel erzählt von Michael, der mit dem Teufel kämpft. Oder die Offenbarung. Also diese, die greifen das auf. Und die verpönen und verkennen das nicht. So ist es wichtig. Sei vorsichtig, dass du nicht das Kind mit dem, Bad das Kind ausschüttest. So. Dass wir nicht ganz sagen, das brauchen wir nicht, das ist nicht nötig. Nein. Gott hat uns alles gegeben. Das muss mit Weisheit gebraucht werden und richtig dosiert werden. Oder wenn Paulus dann predigt, der sagt, eure Philosophen sagen so und so und so und so und zitiert, und die Kreter sind faule Bäuche. Nichts nützig. Und so weiter, er zitiert das und ist ganz frei, dass er solche Zitate gebraucht. Also du musst nicht engspurig sein. Wir müssen immer wir müssen aufpassen, dass wir nicht engspurig fahren, schmalspurig fahren. Gott ist ein großer Gott. Gott hat alles geschaffen. Gott hat die Tiere mit der langen Nase geschaffen und die Tiere mit den kurzen Nasen oder ohne Nasen. Und so weiter. Die einen haben einen langen Rüssel. Und das hat der liebe Gott gemacht. Also er hat alles, er hat die Vielfalt. Aber nicht alles muss richtig sein. Die Abfassung ist es etwa, denke ich, so wenn ich die Bibel aufmerksam studiere, ist um die Zeit so noch vor dem Fall Jerusalems und wahrscheinlich nach dem Tod von Jakobus wurde geschrieben, dass so in der dazwischen irgendwo wurde dieser Judasbrief geschrieben. Judasbrief war wahrscheinlich zu der Zeit schon bei Petrus bekannt. Petrus muss gekannt haben, denn er bezieht sich in einer Stelle ganz bewusst auf den Judas und nur bei Judas kommt das vor. Judas muss ein Missionar gewesen sein, hat eine Frau gehabt, ist gereist. Denn Paulus sagt ja, ich könnte genauso machen wie die anderen. Anderen Prediger machen. Ich könnte auch meine Frau mitnehmen, überall und dergleichen. So, also er muss ein Wanderprediger gewesen sein, der dann hin und her gefahren ist. Und er sah die Bedrohung der Christen. Dem ist er so groß geworden. Judas enthält 9 historische Illustrationen aus dem Alten Testament. 9 Illustrationen, also ist so kurz, aber doch so viel Wissen, so viel Information gibt er weiter, den Auszug der Kinder Israels, die Rebellion Satans, Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra wird 20 Mal im Neuen Testament in der Bibel erwähnt, also es war eine Katastrophe, so wie Tschernobyl, oder, also das war weltbewegende Katastrophe, oder jetzt 11. September, so eine Katastrophe, die Welt bewegte und alles eingeäschert hat und seitdem war die Welt nicht mehr so. Also bezieht sich auf die Sache, dann bezieht sich auf den Tod Moses, kommt noch auf Kain und Biliam und Korah ein und dann natürlich auf Henoch. Hier wird Henoch aufgewertet. Henoch ist ein vorsintflutlicher Prophet. Das ist vielen gar nicht bekannt. Und Henoch wandelte mit Gott, wir lesen nur so flüchtig, aber er war ein Prophet. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. So, Seite 6 bin ich. Er geht gegen die Ketzer ganz entschieden vor. Die Ketzer waren Phantasten und Träumer. Sie lästerten bewusst, also Sünde, wenn du etwa überrumpelt wirst von einer Sünde, das ist keine Sünde, das ist Fallen. Aber sie haben was bewusst gemacht, entschieden, die wussten das Gute und sie taten es nicht. Sie lästerten, dann Rebellion ist im Judasbrief als Sünde angesagt, die Rebellion von der Rotte Korah oder vom Korah selbst und wie die Rebellion aussieht, beschreibt er nachher ganz kurz, wie die entsteht, diese Rebellion, ist, der Mensch will Priester sein, der Mensch will führen, der Mensch will Kommando übernehmen, der will nicht warten, bis Gott ihn einsetzt, er will das machen. Und das war beim Biliam so, er will prophezeien, er will wahrsagen oder weissagen, er will, oder Korah will herrschen oder Kain will seine Religion entfalten. Und die Religion Kains, die funktioniert bis heute. Also der Mensch will bestimmen, was er Gott bringt. Nein, aber Gott hat eine Vorschrift, was er will, dass man ihm bringt. Er wollte Blutopfer haben, aber nicht, keiner von seinem Gemüsegarten alles zusammengeholt, ganz schnell bildlich, so von dem Gewächs, vom Fell und so weiter. Er hat kein Opfer gebracht, kein Blutopfer. Und ohne Blut gibt es keine Versöhnung. Also das war, was Gott wollte, aber deshalb hat Gott sein Opfer nicht angenommen. Das Schlüsselwort im Judasbrief ist Bewahrung. Und Vers 24 ist der Schlüsselvers. Dem aber, der euch kann behüten, ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit, unsträflich mit Freuden, dem soll Ehre, Dank und Lob sein. Und so weiter. Gott will dich bewahren. Die Katastrophe kommt, wir wissen, die Offenbarung ist dann das nächste Buch nach unserer Einteilung in der Bibel. Dann kommt die Offenbarung, die Vision vom Johannes, was er sieht, den Abfall, zuerst einmal die zwei Sendschreiben, Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung. Und davor will Gott uns bewahren und warnt uns, lass dich nicht ein mit Rebellion, lass dich nicht ein mit falscher Prophetie, lass dich nicht ein mit deine eigene Religion, dass wir unsere eigene Religion zusammenzimmern. Ich bete so Gott an und so weiter. Nein, Gott hat eine Regel, wie man ihn anbetet. Oder dann die Israeliten, die murrten gegen Gott. Jetzt zu einer detaillierten Betrachtung. Judas gibt ganz klare Kennzeichen eines wahren Christen. Was ist ein wahrer Christ? Und das ist eigentlich, bevor er auf die Warnungen eingeht. Ein wahrer Christ hält am Wort Gottes fest. Ein wahrer Christ ist treu, auch wenn er verspottet wird. Dem macht nichts aus. Bei dem geht das wie bei der Gans das Wasser runter. Also er stört sich nicht, wenn er verspottet wird. Dann beschreibt die geistliche Gesinnung. Ein wahrer Christ ist geistlich gesinnt. Und was ist es? Liebe. Geliebte. Immer wieder das Wort Geliebte kommt davor. Also geistliche Gesinnung, dass die Liebe verträgt alles, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Wir sehen also in diesem kurzen, knappen Brief von Judas, da stecken all die anderen Botschaften auch drin. Fast wie Zusammenfassung von den anderen, was Paulus geschrieben hat, was Johannes geschrieben hat und was Petrus geschrieben hat, das ist Zusammenfassung. Dann betont er ganz besonders Gemeinschaft und Gebet, wie wichtig es passt, dass niemand zwischen euch und Gott kommt, dass niemand zwischen Bruder und Schwester kommt oder Bruder und Bruder, bleibt in der Liebe. Das ist, was echtes, wahres Christentum ausmacht. Dann Barmherzigkeit. Es ist interessant, auch gegen die Irrlehren, die in die Irrlehre verfallen sind. Manche Leute, die werden verführt, so abgeworben. Und deshalb sagt, seid gnädig, barmherzig mit denen, die vom Weg abgekommen sind. Versteinigt sie nicht gleich, sondern mit einem sanftmütigen Geist weist sie zurecht. Das ist unser Auftrag. Die Leute, die schwach geworden sind, die vielleicht den Irrlehrern nachgelaufen sind, die mit denen sie sich da eingeschlichen haben, mitgelaufen sind und die erkennen die Wahrheit, habt Gnade, drückt ein Auge zu, vergib. Vergebung ist A und O. Dann, er schreibt im Vers 23 vom Rettersinn und am Schluss vom Siegesleben. Das sind die wahren Kennzeichen eines Christen. Also festhalten am Wort, treu im Spott, geistliche Gesinnung, Gemeinschaft im Gebet, bleiben in der Liebe, Barmherzigkeit, Rettersinn und Siegesleben. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Also praktisch die ganze Botschaft, da ist alles drin. Weiter, wenn wir so detaillierte Betrachtung angucken, ich überfliege ein bisschen, will ja in diesem kurzen Brief nicht zu lang machen. Trotzdem muss ich einiges sagen. Es ist so wichtig, um was hier beim Judas geht. Judas heißt Lobpreis, Judah, Lobpreis. Deshalb, er fängt mit Lobpreis an und hört mit Lobpreis auf. Eigentlich ist da drin nichts Großes zu loben, was er schreibt über die Irrlehren und so weiter. Aber er preist die Liebe Gottes und er preist wieder den Herrn. Auch wenn wir manchmal nichts zum Loben und zu preisen haben, wir sollten Gott loben und preisen. Auch wenn alles schief liegt, auch alles falsch ist und so weiter, dass Gott uns doch bewahrt und dass Gott uns doch durchbringt, loben. Also am Anfang unseres Lebens und am Schluss unseres Lebens sollte Loben stehen. Und das ist das typisch Jüdische hier. Er war ja ein guter Jude, heißt auch Judas, war ein Jude. Und er macht das Typische, was die Juden ja auch machen, was typisch jüdisch ist. Er fängt gut an und hört auch gut auf, auch wenn er was Schlechtes mal sagen muss und warnen muss und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, bevor du warnst, musst du was Gutes sagen. Psychologie, das ist Psychologie. Du musst loben und sagen, danke, es ist schön und wunderbar, dass ihr alle da seid. Und dann haust drauf und dann sagst, also prima, dass ihr mir zugehört habt und nicht weggelaufen seid. Dann, verstehst du, also er freut sich, er ist dankbar, er lobt. Und Geschwister, genauso, wenn du knallharte Wahrheiten jemand irgendwo anzubringen hast, und das musst du manchmal ab und zu mal gelegentlich, dann lobe zuerst. Dann hören die Leute dir ganz anders zu, dann nehmen sie das nicht so dramatisch oder tragisch. Lobe. Ach, ihr habt gut gesungen, obwohl sie es nicht ganz gut gesungen haben. Aber lobe. Und es ist nicht Heuchelei. Weißt du, Heuchelei ist, wenn du so tust, als ob und so weiter. Nein, loben ist einfach, sei froh, dass die Person überhaupt mitsingt. Die könnte auch zu Hause bleiben. Und so weiter. Freu dich über die Kleinigkeiten. Und du findest immer was Schönes an irgendjemandem, wo du was sagen kannst. Also fang an zu loben und dann lobe den Herrn. Also das Wichtige ist, er beginnt beim Loben des Menschen und endet, im Judasbrief ist auch so interessant, lob den Herrn, dem sei Ehre, Lob und Dank, der uns durchbringt, der uns bewahrt, der uns ans Ziel bringt, etc., etc., etc. So, seine Formulierung, die er da drin in diesem Brief hat, vom Bewahren und Führen und Berufen und Begleiten und so weiter, da wir sind von Jesus für Jesus bewahrt. Du bist gerettet von Jesus für Jesus. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wenn du das verstehst, was in diesen knappen Worten ist, wir sind von Jesus gerettet und wir sind für Jesus da und wir sind nicht für irgendetwas da, wir sind nicht nur für uns selber da, wir sind für Jesus da. Wir leben für Jesus. Ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also das ist in diesen knappen Worten die Botschaft. Wir sind Herausgerufene. Wir haben den Ruf Gottes gehört und dann sagt er, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ist natürlich nicht angenehm, ein Sklave zu sein, aber er ist freiwillig für Jesus da. Die Frage ist, was, wenn du etwas tust und wenn wir etwas tun, für wen tun wir? Tun wir für uns, für andere oder für Jesus? Natürlich, wir sagen oft, ich tue das für Jesus und letztendlich wollen wir uns profilieren. Es ist für Jesus zu leben etwas ganz anderes. Denn er geht dann nachher weiter, die Barmherzigkeit und Gnade rühmt dir, dass alles unverdient ist und dass der Friede Gottes ist. Und der Friede Gottes ist nicht nur eine Philosophie oder ein Gedanke, sondern der Friede Gottes ist eine Person, das ist Jesus. Jesus ist die Barmherzigkeit. Jesus ist der Friede. Jesus ist die Gnade Gottes. Er ist, diese heilsame Gnade ist erschienen. Also es geht immer um Jesus. In diesen knappen Worten, es geht um Jesus, es ist eine Person. Und natürlich, wenn du diese Person in deinem Leben hast und er das Zentrum ist, dann wirst du Frieden haben. So viele Menschen, die beten, oh Gott, gib mir mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Glauben, mehr das, hör auf doch zu beten um mehr Liebe. Hör auf zu beten um mehr Geduld, hör auf zu beten um mehr Glauben. Fang an zu beten, ich möchte mehr von Jesus. Wenn du mehr von Jesus hast, hast du mehr Glauben, mehr Liebe, mehr Geduld und mehr Freude. Wir brauchen Jesus, Leute. Und das ist, was Judas hier sagen wollte. Lasst euch Jesus nicht nehmen. Das wollten die Irrlehrer nämlich. Sie wollten den Gläubigen Jesus nehmen und Jesus madig machen. In der Gemeinde, er schreibt ja an die Geliebten, Judas Kapitel 3, Vers 3. Er schreibt Geliebte, Gottesgeliebte, betont dreimal Geliebte. Weißt du, in der Gemeinde Jesu gibt es weder Sympathie noch Antipathie. In der Gemeinde Jesu sind sie alle gleich, weil sie einem Herrn gehören. Sie haben alle etwas Gemeinsames, sie haben die gemeinsame Rettung. Weißt du, sie sind gerade wie ein Brand aus dem Feuer gerettet worden. Und da gilt nicht mehr, den mag ich und den mag ich nicht. Eigentlich als Kind Gottes musst du alle mögen, auch die, die komisch sind. Auch die nicht so auf deiner Wellenlänge sind. Auch die, mit denen du nicht einverstanden bist, außer Irrlehren. Aber deine Brüder und Schwestern, die musst du nehmen, wie sie kommen. Kannst nicht raussuchen. Also ich möchte den, ich habe nur sieben Geschwister. Aber ich weiß, wie das ist. Du musst sie alle annehmen, ob sie klein sind oder groß sind, gescheit oder nicht gescheit, ob sie lieb oder nicht lieb sind. Sie sind deine Geschwister. Und in der Gemeinde sind wir Geschwister. Bruder, Schwester. Weiter, er belehrt und ermahnt die Geschwister, er ermahnt im Glauben festzustehen, sich nicht zu trennen. Und wenn ich dann weitersehe hier auf Seite 9, er sagt, bleibt mit festem Herzen beim Herrn. Bleibt mit festem Herzen beim Herrn, im Glauben verharren, in der Heiligung zu leben, in Einigkeit, in Liebe und würdigen Wandel. Und erbaut euch in dem Glauben, der den Heiligen ein für allemal übertragen worden ist. Einfach. Macht weiter da drin und dann werden wir den Segen Gottes haben, wenn wir das einfach machen. Und der Glaube ist ein Kampf. Der Glaube ist ein Kampf. Ein ständiger Kampf. Und zwar, wenn du morgens aufstehst, musst du schon anfangen zu kämpfen. Denn erster Kampf, oder zuerst einmal, wenn du gläubig wirst, da fängst du, musst du kämpfen, bis du da durchkommst. Und wenn du durchgekommen bist, musst du den Glauben behalten. Genau das ist, was Judas beschreibt und schildert. Also zuerst mal durchbrechen zum Glauben und dann den Glauben bewahren. Viele haben den Glauben ergriffen, Vergebung der Sünden und so weiter. Aber dann kommt der Teufel und will dir die Vergebung nehmen. Du hast die Freude im Herrn empfangen und er will dir die Freude im Herrn nehmen. Du hast den Sieg empfangen und er will dir den Sieg nehmen. Du musst ständig um deinen Sieg kämpfen, das Feld behalten. Weißt, ein Land zu erobern, das geht ganz schnell, so ein Blitzkrieg. Aber dann die Position zu halten, da brauchst du sehr viel mehr Energie. Dann die Posten richtig zu besetzen, richtig zu verwalten und richtig zu regeln, alles. Das braucht Energie. Also so Eroberungszüge, die gehen ganz schnell. Aber die Verwaltung nachher, Verarbeitung, im Glauben zu bleiben, in der Lehre zu bleiben, in der Apostellehre. Ein paar Gedanken, wie Gott uns führt. Judas versucht es rüberzubringen, ist mir auch sehr groß geworden. Die Bibel spricht sehr viel von Führung. Weißt du, und weil Gott einen führt, kommt der Verführer. Weil Gott führen will. Und du nicht aufpasst, plötzlich hat dich jemand anders an der Hand und am Schlawittchen. Und plötzlich läufst du jemand anders nach. Man geht verloren, nicht mal, weil man verloren gehen will, sondern jemand verführt einen dorthin oder verleitet einen. Durch Halt, Wahrheit und so weiter. Und durch die Widerstände kommst du langsam, aber so sicher vom Kurs ab. Wie führt Gott? Gott will, dass wir wissen, was er von uns will. Das ist, was Gott will. Dass du weißt, das will der Herr von mir. Und zwar, das ist so wichtig, bevor wir uns in die Leitung des Heiligen Geistes begeben, in die Führung Gottes begeben, das will Gott von mir. Das ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Und weißt du, was Gottes Wille ist für dich und mich? Unsere Heiligung, mehr nicht. Unsere Heiligung, dass wir das Ziel erreichen. Das ist Gottes Wille, dass wir ankommen. Und nicht, ob du ein Millionär wirst oder gesund wirst oder stark wirst. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und vielleicht werden wir mehr geheiligt, wenn wir bestimmte Dinge nicht bekommen, als wenn sie bekommen würden. So, wie führt uns Gott? Ein paar Gedanken, was mir auch da beim Judas so groß geworden ist. Gott führt uns durch sein Wort. Das ist die erste große Führung. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und wir müssen deshalb diese Wahrheit Gottes studieren und nochmal studieren. Was hat er genau gesagt? Und ich denke, es ist so wichtig, nicht nur einmal hinzugucken, ach, jawohl, Wort Gottes, das zweite Mal hinzugucken, das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal, vielleicht 10-mal hingucken. Bis du dich dann festlegst und sagst, naja, 10-mal finde ich das in der Bibel. Ich glaube zum Beispiel nichts, was in der Bibel drin steht, und wenn es nur einmal gesagt wird. Weißt du, einmal kann mir jeder etwas erzählen. Die Bibel sagt eine Sache von Gott aus, wenn es göttliche Sache ist, besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Also mehrere Zeugen brauchst du, Bezeugungen. Nicht nur, dass ich das jetzt weiß, sondern die Bibel muss mir das sagen, der Heilige Geist muss mir sagen, mein Gefühl muss mir sagen, andere Leute müssen mir das sagen. Und so vieles andere mehr. Also ich kann mich nicht auf eine Aussage verlassen. Und deshalb, was die Sekten und Irrlehren oder ja viele Sekten und Irrlehren machen, die nehmen eine Bibelstelle und bauen da ihre ganze Theologie auf. Und da müssen wir aufpassen. Wir können unseren Glauben nicht auf eine Bibelstelle aufbauen, sondern es steht geschrieben. Wiederum, es steht geschrieben. Und wiederum, dass Petrus sagt es so, Johannes sagt es so, David sagt es so, Mose sagt es so und so weiter. Und dann kannst du das nehmen, wenn die alle das sagen. Es muss richtig sein. Paulus hat auch manche Sachen gesagt und so weiter und sagt, bitte nehmt das nicht als Wort Gottes. Ich denke nur Kopfbedeckung. Er sagt, müsst nicht nehmen, das ist meine Meinung, das denke ich so. Das ist eine rabbinische Lösung hier, wunderbares Patent. Also die Schwestern sollen den Kopf bedecken, dann wissen die Engel, wer Männlein, wer Weiblein ist. Als wenn die das nicht wüssten. So, aber er sagt, das ist nur meine Meinung. Das und sich darüber zu streiten, ist nicht die Art der Gemeinde Jesu. Und das sagt er nur. Und was Paulus vielleicht, deshalb, wir können nicht unsere Theologie aufbauen, was Paulus sagt. Oder was Petrus sagt. Wir müssen also das zusammennehmen, was die Apostel sagen. Sie blieben in der Apostellehre. Da sind mehrere abgewesen. Judas hier, Jakobus hier, Offenbarung des Johannes und die Evangelien. Wichtig ist, was Jesus sagt. Die Worte Jesu. Das ist Evangelium. Aber was der eine Evangelist sagt, was der andere Evangelist sagt, und wiederholt der andere Evangelist das auch wenn er Wissen von einer anderen Seite wiederholt, von einer anderen Sicht. Deshalb ist es so wichtig, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Das ist Führung. Also das Wort Gottes das Erste, aber wiederum die Fülle des Wortes Gottes. Wir hier glauben an die richtig geteilte Bibel. Weißt du, die richtig geteilte Bibel, das ist auch, du musst an die richtig geteilte Bibel nehmen. Nicht alles, was in der Bibel drinsteht, ist für dich. Manches ist für die Apostel, manches für die Juden, manches war in Israel, manches war für Abraham, manches war für David. Und nicht alles ist für dich. Wir müssen eine richtig geteilte Bibel nehmen. Manches war damals, als Jesus hier auf dieser Erde lebte. Für die Apostel oder für einen Kulturkreis, für den Orient. Und wir müssen sehen, richtig geteilte Bibel. Und da brauchen wir den Heiligen Geist. Teile das Wort Gottes richtig. Teile das Wort Gottes richtig. Also das richtig geteilte Wort. Gott führt uns durch äußere Umstände, indem er uns Türen öffnet oder schließt. Oder durch Zufälle, also äußere Umstände. Gott führt uns durch unser Denken, also das Wort Gottes. Dann gibt uns das Denken, den richtigen Gedanken, das richtige Motiv. Und so weiter. Da plötzlich, du kommst mit einem Gedanken nicht weg. Oder von einem Gedanken nicht weg. So ist, wie Gott einen führt. Immer wieder kommt es, und da kannst du hingehen, wo du willst, du sagst, zu Matthäus gehe ich nicht, jetzt gehst du in eine andere Versammlung, aber was macht er? Der predigt genau das Gleiche, nur in anderen Worten. Dann schaltet dein Radio ein, dann spricht da irgendwann ein Kommentator und sagt genau das, oder dann sagst, nee, schaltest den Fernseher ein, oder irgendjemand spricht euch dann an, der sagt wieder das Gleiche. Das gibt's doch nicht, als wenn sich alle gegen mich verschworen hätten. Das ist Reden Gottes. Er sieht so aus, als wenn sich alle gegen dich verschworen hätten. Du sagst, das kann ich nicht mehr, das muss ich tun. Gott, du bist mir zu stark geworden. Wie spricht Gott zu uns? Also durch unser Denken, durch unsere Mitmenschen. Gott benutzt sogar Idioten, Narren, Kinder, törichte Leute, Leute, die gar keine Ahnung haben. Weißt du, da hat niemand, wenn jemand zu dir kommt oder von dir keine Ahnung, weißt du, wenn dich einer dein Seelsorger und dein Hauskreisleiter oder wer das auch immer ist, wenn der dich durch und durch kennt und durchschaut hat und durchleuchtet hat, wenn der dir was sagt, musst du sehr vorsichtig sein. Es kann manipuliert werden. Aber wenn jemand, sagen wir, kommt jetzt so ein fremder Bruder, fremder Schwester von irgendwo aus USA oder aus Afrika und er sagt, du da hinten mit dem blauen Hemd oder roten Hemd oder schwarzem Hemd und so weiter, der Herr sagt mir gerade das und das und er sagt es tatsächlich, was dich betrifft. Und das weißt du, wenn der Herr redet, ist es nur für dich eine Bestätigung. Nur eine Bestätigung. Mensch, woher weiß er das? Du hast schon immer gewusst, aber du wolltest nicht wahrhaben. Wie redet Gott? Wie führt Gott? Gott führt uns durch andere Personen, oft durch reife Christen oder hier Paulus durch den Ananias und sagt, lieber Bruder, der Herr ist mir erschienen. Wenn Gott redet immer das, was er dir gesagt hat, durch einen anderen auch. Kommt Ananias und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, das hat er alles gar nicht gewusst vielleicht. Ich setze mal voraus. Und er hat gar nicht gewusst, was der Herr ihm gesagt hat. Also, und dann sagt, das und das und das und das hat der Herr dir gesagt. Und er sagt, woher weißt du das alles? Weil du ein auserwähltes Werkzeug bist. Ein anderer kann dich nur bestätigen. Nur bestätigen. Der kann dich nicht in etwas drängen, dich zu etwas manipulieren. Du musst also dann sehen, was ist, warum, wie spricht Gott. Oft ist es so, wir müssen zuerst unsere Gefühle abklären. Weißt du, manchmal sind wir verliebt und deshalb, ach, weil ich die Person oder jene Person liebe, deshalb führt Gott uns zusammen. Vergiss es. Du musst, am besten ist, ihr hasst euch und dann kommt ihr zusammen. Und ihr versteht euch nicht. Oder Ehrgeiz. Oder du sagst, hier kann ich mich profilieren. Weißt du, wir müssen die Motive abklären zuerst einmal. Weißt du, wir haben Machtmotive, einige möchten herrschen, einige möchten da was beweisen, Selbstgefälligkeit und so weiter. Das darf nicht verwechselt werden mit der Führung. Warum will ich diesen Weg gehen? Warum schlage ich diesen Weg ein und so weiter? Gott führt uns durch Geben bestimmte Empfindungen. Entweder hast du ein Ja, grünes Licht oder nicht. Gott führt auch durch Lichter. Drei Lichter regeln den Verkehr. Rot und Gelb. Also wenn du Gelb siehst, weiß nicht, soll ich nicht. Lieber du wartest. Du weißt nicht, was der andere macht oder was sonst passiert. Also Gott führt uns durch grünes Licht, dass er uns grünes Licht gibt. Und wenn du kein grünes Licht hast, dann warte, bis grünes Licht kommt. wo die Zeit reif ist. Dann führt Gott uns durch Träume, Visionen und Erscheinungen. Apostelgeschichte 12. Hier, also wie Gott führt. Weißt, das sind die Verführer, die kommen, die versuchen, dich zu führen. Und deshalb musst du wissen, ganz genau, wie führt Gott einen. Nicht dann, wenn jemand kommt, so spricht der Herr. Und zu dir, so spricht der Herr. Und zu dir, mein Lieber, so spricht der Herr. Weißt du, was du kommst? Du kommst in Teufels Küche. Du musst wissen, was Gott gesprochen hat. Und Gott ist nicht so, dass er mit seinen Gaben schmeißt. Gott arbeitet sanft, leise und herzlich. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist haut dich nicht um. Warte, bis du grünes Licht hast. Bis du auch fühlst, dass es so ist. Suche nicht irgendwas, sondern, weißt du, eigentlich, wenn Gott einen führt, das Fleisch will nicht. Der alte Mensch, dein Ego will nicht. Das mache ich nicht. Weißt du hast keine Lust, aber der Herr überzeugt dich, dass du Lust bekommst. Du kriegst Lust an dem Herrn und du sagst, ich möchte dort sein, wo der Herr ist. Also durch Träume. Josef wurde durch Träume geführt, haben wir heute Morgen gehabt. Weißt du, er wollte nicht die Maria annehmen, aber der Heilige Geist hat im Traum gesagt, das ist vom Heiligen Geist. Und du siehst, er hat seine Tradition, seine Forschung, alles gebrochen, über Haufen geworfen und sagt, ich tue das, was der Heilige Geist mir sagt. Oder geh nach Ägypten. Die Weißen sogar, die sogar wahrscheinlich keine Christen waren, keine Hebräer waren, der hat der Heilige Geist geführt und geht auf einen anderen Weg in euer Land zurück. Er führt seine Kinder Schritt für Schritt. Glaub doch nicht, dass Gott dir alles auf einmal zeigt. Vergiss es. Das Ziel natürlich ist der Herr immer. Aber er zeigt dir nicht alles auf einmal. Immer in kleinen Schritten. Und wir werden von Tag zu Tag geführt. Jeden Tag nimmt er uns an der Hand wieder einen Schritt weiter. Und wieder einen Schritt weiter. Und wieder einen Schritt weiter. Der führt uns nicht gleich so ganz groß 7 Meilen Schritte. Der Herr überspringt nichts. Wie führt uns der Herr? Durch kleine Offenbarungen, durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes, durch die Wolkensäule, Feuersäule des alten Israel und dich leitet er, indem jemand dir was anbietet, jemand dir was macht, jemand irgendwie dich anruft, jemand dich fragt. Gott führt uns, indem wir anfangen, ihm nachzufolgen. Da beginnt die Führung. Du weißt gar nicht, wo du hingehst. Herr, wo bist du zur Herberge? Geht dir gar nichts an. Komm, folge mir nach. Du wirst schon heute Nacht Quartier kriegen irgendwo. Und stell dir mal vor, du musst da im Slum irgendwo schlafen. Oder in einer Hütte, auf dem Berg oder auf dem Feld draußen. Oder im Schloss. Gott führt dich, indem du nachfolgst. Und er führt uns nicht ohne unseren Willen. Das ist also, was wir von Jakobus hier lernen, aus seinem Brief, was ich so jetzt rausfiltere. Er führt uns nicht ohne unseren Willen. Du musst wollen. Und Gott massiert dich so lange, bis du endlich willst. Und knebelt dich, aber er macht es nicht böse, sondern liebevoll. Er immer wieder drängt er und führt dich und so weiter. Und er will, dass du anfängst, seinen Weg zu gehen. So, das ist die Sache Führung. Jetzt zum Anlass des Briefes. Er wollte eigentlich was anders schreiben, der liebe Bruder, aber plötzlich ist er vom Heiligen Geist geleitet worden und sagt, du musst etwas sagen, du musst eine Wahrheit sagen. Weißt du, es ist auch so, wie Gott uns führt. Du hast dich vorbereitet, irgendetwas Bestimmtes zu sagen und er führt dich, dass du ganz was anderes predigst, als was du predigen wolltest. Oder so, was du schreiben wolltest hier. Und dann versucht er, auf die Leute hinzuweisen. Vielleicht hat er gerade, stand ein Bild vor ihm, vielleicht hat ihn gerade jemand besucht. Oder wie auch da drauf gekommen ist, sagt, nee, das darf nicht sein in der Gemeinde Jesu. So, er weist dann auf die bösen Arbeiter, die sich nur entfalten suchen, die Gemeinde verunreinigen, etwas reinbringen, was nicht von Jesus ist, was nicht Jesus meint. Das ist sich nebeneinschleichen, was nicht vom Herrn ist. Weißt du, wir sollten in uns so ein Barometer haben, was sofort signalisiert, das ist von Jesus und das ist nicht von Jesus. Oder das ist vom Heiligen Geist und das ist nicht vom Heiligen Geist. Dass du sofort spürst, da muss man nicht gleich sagen, liebe Leute, so und so. In der Bibel heißt es, lass 2 oder 3 Leute weissagen und die anderen sollen alle richten. Und wie richtet man? Wer ist dafür und wer ist dagegen? Nein, du spürst in deinem Herzen, das kann unmöglich der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist ist nicht so hart. Der Heilige Geist verdammt niemand. Der Heilige Geist richtet niemand. Der Heilige Geist verflucht niemand. Und dann merkst du plötzlich, was der Heilige Geist wirklich ist. Und dann sagst du, nee, das kann gar nicht sein. So hartherzig. So gesetzlich, so dogmatisch, so stur. Der Heilige Geist lockt. So, er skizziert diese bösen Arbeiter, die wollen sich nur sich selbst verwirklichen. Die bösen Arbeiter versuchen, die Leute an sich selber zu binden. Das sind die bösen Arbeiter, die die Leute an ihr Missionswerk, an ihre Gemeinde binden, an ihr Projekt binden und so weiter. Das ist die, sind die bösen Arbeiter. Oder an ihre Persönlichkeit, bitte schickt mir die Spende und die Gaben und so weiter. Nein, die sollen Gott geben. Die können schon mir geben, wenn sie wollen. Aber sie müssen Gott geben. Und du siehst, es passiert so viel Schindluder im Reich Gottes heutzutage, mehr denn je zuvor, denn wir sind kurz vor der Offenbarung der Apokalypse, wir sind kurz vor der Endzeit. Die ganzen Bettelbriefe etc. Was das Große dabei ist, was diese Irrlehrer, diese falschen Mitarbeiter oder Eindringlinge, was sie machen, die wollen sich nur profilieren und sie wollen ein ausschweifendes Leben führen. Da vor Jahren gab es einen Evangelisten aus den USA, der hat einfach Bettelbriefe verschickt, Leute, geht, wenn ihr kein Geld habt, geht zur Bank, nimmt Kredit auf und so weiter. Der Herr braucht das, wir müssen, ich glaube, das war Mission irgendwo in Afrika, in Französisch sprechendes Gebiet, wir brauchen dringend Geld, wir müssen das haben und so weiter. Aber wenn du genau hinguckst, was der Bruder gehabt hat, der hat bestimmt 16, 17 Oldtimer gehabt. Wenn er eins verkauft hätte, hätte er ganze Mission bezahlen können. Aber der hat Oldtimer gesammelt und so weiter und hat sein Geld in so seine Hobbys investiert. Wenn er das losgelassen hätte, dann hätte er das alles ganz anders gebrauchen können. Weißt du, der Herr verlangt zuerst mal von uns selber und dann erst von anderen. Was du willst, was andere tun, tu du zuerst mal selber. So, das ist der biblische Weg. Also du musst auch gucken, dann fahren sie da so Motorrad und große Schlitten und so weiter und du bist froh, wenn du ein Fahrrad dir überhaupt kaufen kannst. Verstehst du einmal? Das ist ein bisschen übertrieben manchmal, was heutzutage passiert. Der Paulus schreibt ja, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe unter euch kommen. Das ist also ein Mahnbrief, passt auf die Wölfe, die die Herde nicht verschonen, die Herde ausnehmen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben. Der Herr hat mir gezeigt. Der muss es dir auch zeigen und mir auch zeigen. Deshalb glaub nicht alles, was der Herr dir zeigt oder irgendjemand zeigt. Das muss er dir auch zeigen, bevor du in den Sportmoney greifst, bevor du deinen Scheck ausfüllst. Der Herr muss dir zeigen. Deshalb, sie leben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen und so weiter. Dann schlafen sie in First-Class-Hotels, nichts dagegen, sollen sie. Aber, weißt du, dann verlangen sie von dir das größte Opfer, geh zur Bank und nimm ein Darlehen auf. Und ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, die das gemacht hat. Dann kam sie und weinte, Bruder, mach du das, kannst du für mich beten? Ich kann meine Raten nicht bezahlen von meiner Rente. Sie hat Rente gehabt. Verstehst du, ich kann nicht bezahlen. Er hat gesagt, du bist schön dumm gewesen, was du überhaupt gemacht hast. Der sollte eigentlich eine Buße tun über deine Dummheit. Ja, ich dachte für den Herrn. Der Herr macht keine Schulden. Der Herr braucht keine Schulden. Der Herr kann auch so seine Sache bezahlen, wenn er will. Nur nebenbei. Also gewisse Leute haben sich eingeschlichen. Das ist also, was hier reinkommt. Sie sind unzufrieden mit ihrem Schicksal. Sie hadern ständig. Sie widersetzen sich dem Willen Gottes. Sie wissen zwar ganz genau. Und weil sie so genau wissen, manipulieren sie so genau. Weil sie so genau wissen. Und ich denke hier nur an die Rebellion. Die wollen dann die Priester, die Könige sein, die Herren sein. Aber weißt du, die Leute, die Gott wirklich dienen, die sind Diener, die sind keine Herren und die führen kein Herrenleben. So, die Gottlosen, wenn du genau anguckst, das sind keine Atheisten. Gottlosen sind die Menschen, die von Gott genau wissen, was Gott will. Aber die tun's nicht. Und die arbeiten sogar dagegen und die wollen, dass es nicht offenbar wird, dass es nicht rauskommt, dass es nicht bekannt wird. Also, sind die Gottlosen. Die Irrlehrer hier, Seite 13. Irrlehrer haben in der Gemeinde sich eingeschlichen, so als Heilige, Scheinheilige, aber letztendlich sie sind Unheilige und sie sind genau das Gegensatz, was ein Heiliger wirklich ist. Überleg einmal, was ist ein Heiliger? Was ist ein Heiliger? Ist ein Heiliger, der so, wie wir es so von der Kirchengeschichte her kennen, also die keine Fliege was antun? Heilige sind Menschen, die in Verbindung mit Gott sind. Und zwar direkte Verbindung mit dem Herrn haben, mit Gott reden, Gott A und O ist. Die können mal Woche fasten, wenn Gott will. Also sie sind dann nicht abhängig davon, ob sie was haben oder nicht haben. Die dienen Gott weiter, ob sie Licht haben oder kein Licht haben. die sind von äußeren Umständen, ein Heiliger ist von äußeren Umständen unabhängig, von der Situation unabhängig. Der ist nur von Gott abhängig, das ist ein Heiliger. Judas zeigt, woher das alles so kommt, das kommt nur aus der Begierde, aus der Lust, die Lüste, Begierde und Lüste. Das ist, was Gericht provoziert, da ist keine Gottesfurcht mehr, da ist keine Heiligung mehr, da wird Jesus geleugnet, Jesus wird nur Nebensache, nur so als Attraktion, so als Aushängeschild. Jesus nicht mehr Nummer eins. Und es geht um ganz anders, dass man seine Begierde auslebt, seine Lust auslebt, seine Laune auslebt. Gute Zeit. Judas 5 bis 16, das ist das Gericht über die Eindringlich, da sagt, ich will euch erinnern und stärken und festigen, dass ihr euch nicht so leicht verführen lässt, dass ihr nicht dagegen kämpft, nicht dagegen gegen das Gute angeht, sondern das Gute beobachtet, prüft, ist es wirklich das Gute? Nicht immer ist das Gute, was so gut klingt, wirklich gut. Du musst zweimal hingucken. Ist das wirklich gut? Nützt es was? Fördert was? Nützt es dir was? Nützt es mir was? Nützt es dem was? Nützt es Gott was? So, die Eindringlinge sind Verächter und Lästerer. Sie lästern die Herrlichkeiten. Ach, wir nehmen mit dem Teufel auf und dann krempeln sie schon die Ärmel. Geistliche Kriegsführung. Und dann erzählt uns der Judas hier ganz schlicht, der Erzengel Michael, das war der größte Engel, so der Klassensprecher der Engel, so einer der großen Engel, der hat nicht gewagt, Satan zu fluchen. Aber die Christen, was machen sie? Die verfluchen den Teufel, die sagen, wir spielen mit dem Teufel Fußball. Das sagen die. Guck mal, lies mal die ganze Literatur der geistlichen Kriegsführung. Aber der Teufel spielt nachher Fußball mit ihnen. Dann sind sie am Schluss in der Psychiatrie. Du kannst mit dem Teufel nicht spielen. Weißt du, wenn der Teufel zu dir kommt, dann musst du nur eines sagen, Jesus, der greift mich wieder an. Der klopft wieder bei mir. Der versucht mich wieder. Der Herr muss mit dem Teufel fertig werden. Und deshalb hat der Erzengel Michael gesagt, wie sich Christen richtig verhalten, was geistliche Kriegsführung ist. Wir sollen den Herrn um Hilfe anrufen. Herr, der Herr schelte dich, Satan. Du darfst dich nicht mit dem Teufel anlegen. Die wahnsinnigen, verrückten Charismatiker insbesondere, da sind sie anfällig, Pfingstler weniger, aber Charismatiker, die denken, wir haben die Gabe des Heiligen Geistes, wir haben Glauben, wir haben Power und wir benutzen diese Power, aber der Schuss geht nach hinten. Wir binden Satan. Du kannst Satan nicht binden. Jesus hat den Satan gebunden. Satan ist für uns gebunden. Und du hast kein Recht, Satan zu binden. Satan ist ein ganz anderes Wesen. Du kannst sagen, Herr, binde den Satan hier, jetzt, der mir so zusetzt, der mich so quält und mich angeht und mich bekämpft. Der Herr schelte dich. Du siehst also, manche sagen ja, das war ja im Alten Testament so, mit dem Moses. Aber die Botschaft ist im Neuen Testament rübergenommen vom Judas. Die Botschaft gilt im Neuen Testament nach Ostern, nach Pfingsten. Die Botschaft gilt nach wie vor, die ist immer noch up to date. Also der Herr schelte dich. Du sollst vielmehr Gott die Dinge überlassen. Für mich war eine große Hilfe. Ich habe als junger Christ auch immer mit dem Teufel gekämpft. Und manche junge Christen sind immer so dumm, die kämpfen immer mit dem Teufel und wundern sich, warum sie dann Niederlage auf Niederlage einstecken. Und ich habe immer gekämpft, ich habe immer versucht, das und das. Und dann im Namen Jesu. Und was? Ja, wieder eins unter der Gürtellinie bekommen. Bis da so ein Bauer aus Österreich kam und bei uns eine Bibelstunde hielt in der Gemeinde. Ich war damals nur junger Christ. Und er hat gesagt, weißt du, ich habe so große Schwierigkeiten gehabt. Ich habe immer mit dem Teufel gekämpft und bin mit dem Teufel nicht fertig geworden. Und dann habe ich meine Ohren gespitzt. Was hat er gemacht? Wie hat er siegreich mit dem Teufel gekämpft? Und dann hat er erzählt, immer wenn der Teufel an die Tür geklopft hat, ist er immer hingegangen, wäre es da. Und dann zack und schon wieder ein Schlag unter der Gürtellinie. Und dann hat er gesagt, ich habe so geweint, dass ich immer ständig versagt habe. Ich habe mehr Versagen wie Siege in meinem Leben gehabt. Judas schreibt vom Sieg, vom siegreichen Leben und so weiter, wie man siegreich lebt. Und dann irgendwo sagte der Herr zu mir, sagt der Bauer, er zeigte mir und so weiter, wenn jemand wieder an der Tür klopft, dann lass mich vorgehen. Ich gehe hin. Und der Herr Jesus macht die Tür auf, der Satan sieht Jesus, dreht sich auf der Stelle um und ist weg. Ich habe gesagt, Lob und Dank, jetzt weiß ich, wenn ich Probleme habe, wenn bei mir wieder so einer anklopft, ich mache die Tür nicht auf. Jesus, geh du mal hin. und du wirst mit dem Teufel fertig. Jesus wird mit jedem Teufel fertig. Der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. So, die ganzen Irrläufer, die verleugnen die Herrschaft Gottes, sie lästern und sie denken, sie sind Gott. Weißt du, das ist nämlich, der Teufel will dich zu Gott machen. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist diese alte Lüge Satans, das dann rüberkommt und das die Menschen verführt. Ihr werdet sein wie Gott. Du bist nicht immer so viel wie Erzengel Michael und so weiter und geschweige denn das. Also, versuch nicht mit dem Teufel. Und ich werde nie vergessen, wir haben dann bei einer Taufe in Süddeutschland am Kocher, haben wir eine Taufe gehabt und ich habe einfach so demütig Gott gelobt und gepriesen und da war so ein ausgeflippter, frommer Charismatiker da und er sagt, ach Bruder, mach du das, ich nehme mit dem Teufel auf. Er sagt, Bruder, langsam, langsam, langsam. Wir können mit dem Teufel nicht aufnehmen. Der Herr Jesus ist der mit ihm aufnimmt. Und er hat die Schlacht schon geschlagen. Der Starke ist für uns gebunden. Nein, sagt er, ich nehme mit dem Teufel auf. Also 10 Tage später war er in der Psychiatrie. Und ist bis heute nicht mehr rausgekommen. Er ruft mir immer wieder an und sagt, hör auf, ich will dich nicht hören. Du hast dich dem Teufel verschrieben und so weiter. Das ist wahnsinnig geworden. Ich bin Gott. Dieser Gottessyndrom. Weißt du, wir müssen aufhören, dass wir nicht Gottessyndrom bekommen. Wir sind Menschen und wir bleiben Menschen. Wir sind das Ebenbild Gottes. Jesus nimmt mit ihm auf. Das nur nebenbei. So. Satan, das ist der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer. Der bringt alles durcheinander. Seite 15 bin ich jetzt. Er stritt um den Leichnam Moses. Also, weißt du, der Teufel gibt keine Ruhe. Vom Anfang des Lebens bis zum Schluss des Lebens. Selbst bei der Beerdigung gibt er da keine Ruhe. Und Moses, er wollte den Leichnam Moses haben, den zum Superheiligen machen, dass die Juden dann nachher sagen, das ist unsere Reliquie, das ist ein Heiliger, wir haben seinen Sarg. Und Gott hat ihn verborgen und versteckt, ihn zu sich genommen. Und wir sollen da nicht Menschen verherrlichen, sondern wir sollen Gott verherrlichen. Nicht Menschen verherrlichen, auch nicht den Moses und nicht den Elia. Satan ist dieser Durcheinanderwerfer, der alles durcheinander bringt. In den Apokryphen wird uns der Henoch erwählt. Es ist schön und interessant von Henoch, was der Henoch alles tut. Aber noch ganz kurz zu diesem Engel Michael. Die Juden in ihre Midrasch-Texte, es ist schön zu wissen, was die so alles denken und schreiben, in ihrer Bibelauslegung, gerade zu Tora oder zu den 5 Büchern Moses. Die sagen Michael, sie sagen nicht buchstäblich, aber sie lesen es heraus. Michael ist der Cherub, der am Paradies stand mit diesem feurigen Schwert. Michael ist der Engel, der nach Sodom ging und Lot herausgeführt hat. Michael ist der eingegriffen hat beim Isaac, als Abraham ihn opferte wollte. Der Engel, der sagte, tu dir nichts an. Dieser Michael ist der Engel, der mit Jakob kämpfte. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Michael ist der Fürst des Heeres, dann Josua, der dann steht und der die Assyrer schlug, 186.000 mit einem Schlag. Das ist dieser Michael. Also das in der Auslegung. Juden haben eine eigene Philosophie über die Engel entwickelt, aber das ist nur nebenbei. Jetzt zu Henoch. Henoch ist ein Prophet aus der uralten Zeit, also vor der Sintflut. Und er weissagt auf Jesus, auf den Menschensohn. Und wie gesagt, er bringt die Prophetie. Adam lebt noch zu der Zeit, als er geboren wurde. Adam lebte noch und so weiter, da das alles miterlebt. Und er bringt also eine Prophetie und er sah den Herrn kommen mit vielen tausend Heiligen und wer dann siegt und triumphiert den Sieg des Herrn, hat er praktisch schon gesehen, noch vor der Sintflut. Also du siehst also, Henoch hat viel mehr gesehen. Deshalb, wir sollten uns auch mit diesen Dingen beschäftigen und einmal sehen, was Gott alles so tut. Die Alten wussten ganz genau... Ganz genau, denn Gott gab der Eva eine ganz tolle Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15, und der Nachkomme, dein Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dann Henoch, da lebte, ob die Eva noch lebte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der Adam lebte noch zu der Zeit, und die beide sahen sich, Henoch und Adam, wenn du die Geschichte studierst, ich zähle da alles auf, auch zeitlich, wie das so ist, und er hat geweissagt, sogar als sein Sohn Methusalem geboren wurde und so weiter, dann hat er auch dem Namen gegeben, einen prophetischen Namen seinem Sohn, er wird geboren und dann wird das Ende kommen. Mit seiner Geburt oder mit seinem Leben, wenn sein Leben zu Ende ist, 962 Jahre, dann wird das Ende kommen. Ein Jahr ein Jahr war er tot und dann kam die Sintflut. Ein Jahr nach seinem Tod kam die Sintflut. So, also das Ende kam mit seinem Leben. Und da erfüllt sich das Wort Gottes. Also, und die haben noch Adam gekannt. Noah hat sogar Adam gekannt. Also, als das alles so passierte. Also, denn die Leute lebten damals viel länger als heute. Wie auch immer, frag mich nicht. Und nur der Henoch lebte so kurz. 365 Jahre. Aber die Zeit reichte aus, um mit Gott zu wandeln und mit Gott zu leben. Und das Ziel zu erreichen. Und auch er ist so ein Typus für die Entrückung. Henoch wurde nicht mehr gefunden. Das ist auch so ein Tipp für wie Gott uns entrücken wird. Er wurde nicht mehr gefunden. Die Entrückung, glaubt doch nicht, dass wenn Gott dich entrückt und wenn die Entrückung stattfindet, dass Flugzeuge zusammenstoßen, dass Züge zusammenstoßen, dass eine Karambolage auf der Straße gibt. Nein, die Heiligen werden nicht mehr gefunden. Die Heiligen werden rausgeführt. Gott wird die Seinen so evakuieren und so entführen, dass die Welt es gar nicht merkt. Die Welt wird kommen und wird erzählen, ja, die waren so fromm, die haben die ganze Zeit nur gebetet und vor lauter Frömmigkeit haben sie sich in Luft aufgelöst. Der Teufel wird irgendeine Erklärung finden. Weißt du? Eine Verschwörung. UFOs kamen und die haben sie mitgenommen. Ist aber mir vollkommen egal. Aber du siehst, Henoch wurde nicht mehr gefunden. Henoch wurde nicht mehr gefunden. Natürlich, wir haben da Elia, der wurde gesehen. Da ist nochmals in Judas Vers 7, da wird Sodom angesprochen und Homosexualität. Es ist für mich sehr fraglich, also eigentlich, wir nehmen es an, dass es Homosexualität war, aber die Sünde Sodoms und Gomorras war noch viel mehr als Homosexualität. Sie verlangte nach einem anderen Fleisch. Sie wussten, hier sind Engel gekommen zu Lot. Und Lot bietet seine Töchter sogar an und nimmt meine Töchter. Es war nicht Sexualität, also normale Sexualität, es war eine abartige Sexualität. Die wollten mit Engel Kommunikation haben. Wie eins vor der Sintflut. Wie eins vor der Sintflut, Söhne Gottes und Menschen, Töchter und so weiter. Und dann sind die Riesen entstanden. Das sind also diese Situation. Ich würde da nicht immer gleich sagen, die Sünde Sodoms ist Homosexualität. Da ist noch viel mehr gewesen. Nicht nur mit Tiere und nicht nur das, sondern Sexualität in der abartigsten Art. So Geisterkommunikation, mit Geister Sex zu haben. Das gibt es und so weiter. Ich kenne Spiritisten, verrückte Leute, die sagen, ja, ich war aus dem Geist und ich war aus dem Leib und ich war bei dem und dem und dem und dem und so weiter. Weißt du, es gibt so viel Spinnerei, aber das ist nicht alles Spinnerei. Weißt du, der Teufel hilft mit. Und die wollten hier, die waren so versaut und so verdorben, dass sie sogar sich an den Engeln vergreifen wollten. Sie wollten an einem anderen Fleisch, also Mann und Mann wäre das gleiche Fleisch, aber sie wollten an einem anderen Fleisch sich vergehen. Also Engelfleisch. Und die haben ein anderes Fleisch. Vögel haben ein anderes Fleisch, schreibt Paulus. Tiere haben ein anderes Fleisch. Menschen haben ein anderes Fleisch. So, und die wollten sich an den Engel vergreifen. Nur das nebenbei über die Sünde. Bin auf Seite 17. Geht's langsam dem Ende zu. Muss ich auch langsam fertig werden. Der Charakter derer, die vom Glauben abfallen, verschlechtert sich von Stück für Stück so auf dramatische Art und Weise. Es beginnt zuerst einmal mit Unsittlichkeit und Begierde und Lust, dann kommen verderbliche Gedanken, dann kommt Ungeduld, dann kommt Herrschsucht. Weißt du, wenn der liebe Gott nicht hilft, helfe ich mir selber. Und so geht's, so beginnt der Abfall. Dann bekommen sie den Geist der Lästerung und des Spottes, fangen sie an zu lästern, alles Mögliche, alles so zynisch durch Kakao ziehen. Über alles finden sie dann ein Argument, fangen an zu kritisieren. Dann werden sie heuchlerisch, dann tun sie so, als ob, und schauspielen und werden eine Gefahr für andere. Dann fangen sie weiter zu murren, wie Korah, und stecken andere an, versuchen da, guck mal, denkst du, dass Gott nur durch Moses und Aaron redet? Der redet doch durch uns auch. Wir sind doch auch Älteste, und es waren Älteste, Häuptlinge. Und fangen an zu murren über ihr Schicksal und beschweren sich. Und dann kriegen sie das Gericht. So, das ist der Weg des Abfalls. Da ist ein Thema, was Judas hier ganz stark auch aufgreift, die Lästerung. Die Lästerung der Herrlichkeiten, der Mächte, der Gewalten. Und da ist etwas, was ich hier auch ganz kurz streifen möchte, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Es ist eine Sünde, die nicht vergeben wird in der ganzen Geschichte. Das ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und versucht das aufzuarbeiten. Also Lästerungen, es ist nicht, wenn du mal so blöde Gedanken hast, aber Lästerung ist viel mehr. Es ist, dass du den Heiligen Geist lästerst. Und die Juden haben den Heiligen Geist gelästert, indem sie Jesus sahen, sie haben die Wunder gesehen und Jesus sagt also, hört, alle Sünden werden vergeben, aber diese Sünde wird nicht vergeben. Ananias und Sapphira haben nicht den Heiligen Geist gelästert, sie haben nur dem Heiligen Geist gelogen und dem Heiligen Geist was vorgespielt. Lästerung ist also, dass man Gott, den Heiligen Geist und vor allem Jesus als einen Verbrecher hinstellt. Der treibt die Dämonen durch den obersten Teufel aus. Das war das Argument. Obwohl sie genau sahen, das ist nicht wahr. Und obwohl sie genau wussten, das ist nicht wahr. Und dieses bewusste Handeln. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist ist auch nicht, wenn wir sehen, wenn Paulus zum Beispiel jemanden Satan übergibt. Da ist dieser Elimas oder Hymenäus und Alexander, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten und so weiter. Und das ist noch nicht die unvergebbare Sünde, wenn jemand Schwierigkeiten hat und nicht glauben kann. Er will glauben, aber kann nicht glauben. Das ist nicht Lästerung. Oder auch der Zauberer Elimas, den Paulus widerstand, sagt, eine Zeit lang sollst du mit Blindheit geschlagen werden, war auch nicht Lästerung des Heiligen Geistes. Der hat einem Menschen widerstanden, aber nicht Jesus im Heiligen Geist im gewissen Sinne. Weißt du, wenn jemand jetzt gegen einen Prediger sagt, da kommen ja Leute und sagen, du sollst den Gesalbten nicht antasten. Eigentlich jeder Gläubige ist ein Gesalbter, grundsätzlich. Verstehst? Aber dann kommen sie, weißt du, und sagen, du darfst den nicht antasten. Menschen können angegriffen werden. Menschen können verspottet werden. Menschen können kritisiert werden. Gott darf nicht kritisiert werden. Gott darf nicht kritisiert werden. Aber was die machen, die unterstellen Gott und machen Gott zum Verbrecher. Den Heiligen Geist oder Jesus als Dämon. Und das machen die Evangelikalen bei uns in Deutschland ja ganz schlimm. Ich denke nur, die ganze Berliner Erklärung geht in diese Richtung. Alles, was sie nicht erklären können, das ist alles vom Teufel. Geistestaufe, Zungenreden ist vom Teufel. Leute, das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und viele Evangelikale begehen das, weil sie das nicht prüfen. Und man wundert sich, warum haben wir in Deutschland keine Erweckung? Warum haben wir Adolf Hitler in Deutschland gehabt? Fremdes Feuer. Weißt du, wir haben das Feuer Gottes abgelehnt und wir haben den Zweiten Weltkrieg gekriegt. Oder den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Und wir haben den Teufel hier gehabt, weil man den Heiligen Geist abgelehnt hat. Und die Obersten. Du kannst nichts dafür, ich kann auch nichts dafür. Aber wir sollten nicht mitmachen. Und wir sollen uns von solchen Leuten distanzieren, die diese Dinge ablehnen. Du weißt es nicht. Ich weiß nicht, ob du den Heiligen Geist hast. Und du weißt auch nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Du musst es mir glauben. Oder ich muss es dir glauben. Und an ihren Früchten werden wir erkennen, verhalten sie sich so. Und bei Jesus war ganz was anderes. Sie sahen bei Jesus buchstäblich, der war in der Kraft Gottes. Der lebte nicht in seiner Kraft. Der lebte übernatürliches Leben und so weiter. Und dann sagen sie in Matthäus Kapitel 12, Vers 24, dieser treibt den Dämonen durch den Obersten der Teufel aus. Und dann entwickeln sie einen Hass. Es war also nicht nur ein übereiltes, schnelles Reden oder unbedachtes Reden. Es war ein bewusstes Reden, eine Entscheidung. Und deshalb, pass auf, mit wem du dich abgibst. Und das ist deshalb, ich sag frei weg, Leute, geht von solchen Leuten weg, die sagen, das ist vom Teufel, die nehmen deinen Glauben, egal was es ist, alles, was der Heilige Geist gewirkt hat. Die Sündenvergebung, ja, das redest du dir ein. Nein, wenn du weißt, der Herr hat mir meine Sünden vergeben, der Herr führt mich, der Herr leitet mich, dann sei gewiss deiner Meinung und lass dir deine Meinung nicht nehmen. Ich weiß, wovon ich spreche. Mir wurde der Glaube fast zunichte gemacht, und so weiter, als ich dann meinen Pastor fragte, ja, das ist alles von unten, alles vom Teufel. Das ist das Pauschale, was die Leute schnell sagen. Du weißt gar nicht, was von Gott und was vom Teufel ist. Dann musst du es erst mal eine ganze Weile angucken. Dann musst du eine ganze Weile beobachten. Und dann muss es alles wachsen bis zur Ernte. Sie lästern, was sie nicht wissen. Weißt du, und meistens sind es Leute, die selber den Heiligen Geist nicht haben, die lästern den Heiligen Geist und denken über alles Bescheid zu wissen. Der, der keine Gaben hat, der keine Prophetie hat, keine Offenbarung hat, keine Vision hat, keine Träume, keine Gesichter hat, die wissen ganz genau, wie das alles funktioniert. Das sind blinde Blindenleiter. Die wissen das ganz genau. Und die begehen dann die Sünde. Die nörgeln dann, die kritisieren dann und so weiter. Dann wird der Weg des Kains beschrieben, ganz kurz. Das ist Kain war ein religiöser Mann und sein Weg war eine natürliche Religion. Also einfach alles natürlich erklären. Und so alles, für alles eine Vorstellung zu haben. Es gibt das Wirken Gottes, du kannst das Wirken Gottes nicht erklären. Kannst nicht erklären. Ob es das von unten oder von oben ist. Von links oder von rechts. Dann ist der Biliam, wird hier aufgeführt. Er war einer der verdorbensten Propheten überhaupt. Der hat fürs Geld geweissagt. Muss ich vorstellen? Das war ein religiöser Wahrsager. Der sagt, also ihr gebt mir Geld und ich werde dann die Hebräer verfluchen. Also fürs Geld. Handeln mit den Gaben. Weißt du, Heilungsgabe verkaufen oder prophetische Gabe verkaufen oder Wort der Ermutigung verkaufen. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Wir können, müssen, dürfen nicht verkaufen. Und wenn jemand dir dann was gibt, dann sagst Dankeschön. Und wenn jemand auch nichts gibt, sagst auch Dankeschön. So, aber der Handel mit den Gaben, das ist hier, was Judas ankreidet. Was er sagt, das darf nicht sein. Also für unser Gesang, für unsere Predigt oder sowas Geld verlangen. Ich kenne Leute und Leute sind froh, dass sie unsere Predigten hören dürfen, dass wir kein Geld verlangen im Internet. Dass wenn du anklickst, dass du 1,20 € gleich da abgebucht bekommst. Per Telefon. Sowas gibt es. Und so weiter. Aber wir geben das umsonst weiter, weil wir es von Gott empfangen haben, weil wir so gesegnet sind. Segen ist das, was ich weitergebe. Segen ist das, was ich weitergebe, was ich gar nicht brauche, kann darauf verzichten. Das ist Überfluss. Segen ist, was überfließt bei mir. Das, was ich brauche für mich, das ist wichtig für mich, aber das andere gebe ich weiter. Das ist Segen. Segen ist nicht, wenn du gerade für dich gerade so recht und schlecht durchkommst. Segen ist, was du aus dem Überfluss weitergibst, was überläuft. Das ist Segen. Also wenn du über Segen nachdenkst, ist das, was überläuft. Dann ist die Rotte Korah, 4. Mose 16. Er begehrte das Priestertum. Und deshalb sagt Judas, weh ihnen, die den Weg des Kains oder des Biliams geben. Judas skizziert hier, Seite 20, skizziert kurz das Profil der Abtrünnigen. Sie sind moralisch verdorben. Sie beflecken ihr Fleisch. Sie sind rebellisch. Sie verachten sogar Engel. Weißt du, nicht nur, dass sie gegen die Mächte angehen, sondern nein, sie verachten Engel. Es gibt keine Engel. Es gibt kein übernatürliches Leben. Es gibt keine Träume. Es gibt keine Gesichter. Es gibt keine Offenbarung. Obwohl es alles gibt. Die lehnen das übernatürlich ab, sind unzufrieden mit ihrem Schicksal, streben nach Selbsterfüllung und sind irdisch gesinnt. Und diese Leute verfehlen ihr Ziel. Lass mich ein bisschen weitergehen. Noch vielleicht zur Sünde. Was ist richtige Sünde? Oder was ist die Sünde überhaupt? Wir müssen aufpassen. Viele Leute, auch da verdrehen sie die Schrift oft. Vor allem, wir glauben an das griechische Neue Testament. Weißt du, unsere Bibel, die ursprüngliche Bibel wurde in Aramäisch und Hebräisch von Juden geschrieben. Die Bibel ist ein jüdisches Werk, grundsätzlich. Also von Hebräer Apostel waren Juden, alle Apostel waren Juden. Und Paulus war auch ein Jude. Und so weiter. Es ist von Juden geschrieben worden. Und in ihrem Denken ist das geschrieben worden. Und die haben das Griechische, dann sagen sie, ja, das Griechische, in Griechisch heißt es so und so und so und so. Wir müssen das sehen, wie die Leute damals es verstanden haben. Sünde ist etwas Personifiziertes. Sünde hat mit einer Person, sondern Sünde ist nicht Zielverfehlen, sondern Sünde ist in der Bibel Rebellion. Bei den alten Hebräern war Rebellion die Sünde, gegen Gott rebellieren. Weißt du, wenn du mal Ziel verfehlst, mal daneben legst oder mal daneben schießt oder was da Verkehrtes sagst, ist es keine Sünde. Sünde ist, wenn du gegen Gott rebellierst und ständig in Rebellion bleibst. Und dir wird nicht angerechnet, wenn du jetzt mal irgendwas falsch machst. Deshalb auch die Erlösung. Jesus kommt in deinem Leben, da wird die Macht der Sünde gebrochen. Dann rebellierst du nicht mehr gegen Gott. Dann sagst, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Da rebellierst du nicht mehr. Aber du machst vielleicht noch Fehler. Und das ist das, und da kannst du drüber hinweggehen, das wird abgewaschen, du wirst davon befreit, das wird dir gar nicht angerechnet oder belastet. Also wir müssen aufpassen, dass wir uns auch nicht so auf moderne Art und Weise uns von der Wahrheit wegbringen lassen. Weißt du, die Bibel wurde in Original gegeben, und zwar von Petrus, Johannes und von Jakobus hier, und die sind alle in diesem Denken gewesen. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Deshalb Korah, deshalb Biliam, deshalb Kain. Kain wollte nicht das machen, was da ist. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche über sie. Also du sollst herrschen, du sollst das tun, was Gott sagt und nicht, was du denkst. Henoch, habe ich schon gesagt, der siebte nach Adam, wie Gott arbeitet sehr systematisch, prophetisch. Henoch ist also einer der großen Propheten. Er ist derjenige, der das aufgebracht hat, Jesus, der Menschensohn. Er hat zwar nicht den Namen Jesus gesagt, aber er sieht den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit vielen tausend Engeln. Das ist also der vorsintflutliche Prophet, prophezeit das zweite Kommen Jesu. Er sieht die Heiligen, wie sie kommen und welche Rolle sie spielen werden. Und dann spricht er auch vom Gericht. Und vielleicht ist es auch interessant zu beobachten, was Henoch da weissagt. Kein Gericht ohne Heil und kein Heil ohne Gericht. Beides gehört zusammen. Gericht und Heil und Heil und Gericht gehört zusammen. Also die falschen Propheten predigen Heil ohne Gericht. Und oder die falschen Prediger oder religiösen Fanatiker predigen Gericht ohne Heil. Passt auf, meine Lieben! Und die verdorren einen, aber die predigen nicht die Gnade. Es ist interessant, wenn Gott Gericht predigt, nachdem er das ausgesprochen hat, im nächsten Atemzug bringt er Heil. Und sagt, wenn ihr umkehrt. Weißt du, du musst aufpassen, wenn du Weissagungen hörst, Predigten hörst, wo dann so Verdammnisgefühle geweckt werden, und du kriegst so Angst, dass du nicht mehr schlafen kannst. Gott, der Heilige Geist deckt auf, und der Heilige Geist deckt zu, und dann predige von der Gnade. Nachdem das Gericht über ein Leben gegangen ist, wird nicht mehr vom Gericht geredet, sondern von der Gnade. So, lass mich weitergehen. Was heißt das für uns heute? Die Apostellehre, sie blieben in der Apostellehre. Sie blieben also beim Wort Gottes. Sie blieben bei der Offenbarung. Sie blieben bei dem, was der Heilige Geist den Aposteln offenbart hat. Und ich habe ja euch gesagt, Petrus, jetzt bei der letzten Schule, 2. Petrus, Petrus sagt, wir geben das weiter, was wir gesehen und gehört haben. Wir folgen nicht irgendwelchen Märchen oder Fabeln oder Sagen, Legenden, Mythen. Das, was wir gesehen haben, wir bezeugen das. Und das ist authentisch. Und deshalb heißt es, wer was dazu tut oder was wegnimmt von dem, was Gott bezeugt hat, durch die Urzeugen, durch die Apostel, den wird Gott vom Baum des Lebens wegnehmen. Also alles, was wir brauchen, ist uns durch die Apostel bereits offenbart. Eigentlich brauchst du keine große Offenbarung mehr. Du hast das Wort Gottes, liest die Bibel. Da ist alles uns gesagt worden, alles uns gezeigt worden, alles uns gegeben worden. Sie blieben in der Apostellehre. Auch was Paulus sagt, was sie dort beschlossen haben. Und diese Worte gelten, bis Jesus wiederkommt. Erinnert euch an die Worte der Apostel, heißt es Judas 17 bis 19. Erinnert euch. Und da sollen wir zu dieser Erkenntnis kommen, was die gelehrt haben. Und wir sollen die Endzeitmerkmale erkennen. Und jede Generation hat diese Endzeitmerkmale. Weißt du, als Martin Luther lebte, da waren die Türken vor Wien, da gab es Erdbeben, da kam ein Komet sogar noch und. Die haben auch Zeichen gehabt. Und Martin Luther fängt an zu sagen, der Herr kommt bald, und hat sogar berechnet, wann der Herr wiederkommt, sogar eine Jahreszahl rausgegeben. Dann kommt der Herr, hat sich verrechnet. Jede Generation, auch in unserer Generation, 1914 Jehovas Zeugen, Adventisten, die haben da mit Ellen White und so weiter dann ausgerechnet, wann Jesus kommt. Und dann kam er nicht an dem Tag oder der Zeit, wo er kommen sollte. Naja, der ist in sein Heiligtum eingetreten. Jeder kann sagen, was hinter dem Mond passiert ist. Aber du siehst also, jede Generation hat die Wiederkunft Jesu. Und dann gibt es Prediger, die sagen, Jesus kommt noch zu meinen Tagen und in meiner Zeit. Schön wär's. Ich würde mich freuen. Ich wäre begeistert. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht erleben. Und ich will es auch gar nicht erleben. Ist gar nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass der Herr kommt. Und weißt du, der Herr ist da. Der Herr ist da. Und wir müssen uns nicht irgendwie überspannen lassen. Und dann, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denk nur, was wir im 2. Petrus gehabt haben. Ich war mal ganz fleißig beim Plakatekleben. Irgendwie hat Gott mir gezeigt, ich soll der Welt sagen, Jesus kommt bald wieder. Und habe 1000 Plakate gedruckt und dann meine Jugend mobilisiert in Stuttgart und einfach verklebt überall. Und dann hat sich schon meine Plakate geklatscht, streiche, steht noch ein Polizist hinten. und sage, was machen Sie? Haben Sie das sehen Sie? Sie haben ja gesehen, ich habe Plakat angebracht. Und dann am nächsten Morgen schalte ich Radio ein, will Nachrichten hören. Dann sagt der Nachrichtensprecher, ich weiß nicht, was heute Nacht in Stuttgart los war. Die ganze Stadt ist verklebt, man kann nicht mal gerade über die Straße gehen und zu lesen, Jesus kommt bald wieder. Was soll das? So, und ich habe gedacht, Halleluja! Aber dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Weißt du, du machst etwas und dann spricht der Heilige Geist zu dir. Du hast etwas gemacht. Dann hat er gesagt, Johannes, der Herr ist gekommen. Für die Welt ist der Herr schon gekommen. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, die Sünder und verloren und so weiter. Der Herr ist gekommen. Und der Herr ist da. In der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen, in seinem Namen ist der Herr da. Dann habe ich gedacht, mein Gott, was habe ich denn erzählt den Leuten? Was habe ich da in Stuttgart verklebt? Der Herr kommt bald, Jesus kommt bald wieder. Und eigentlich, Jesus kommt bald wieder, ist eigentlich ein Wort für die Gemeinde, damit die Gemeinde zugerüstet ist, allezeit bereit, siehe, der Bräutigam kommt. Das ist eigentlich für dich und mich, nicht für die Welt und nicht für die Straße. Für die Straße gilt das Wort, Jesus ist gekommen. Weihnachten ist passiert, da kam er das erste Mal. Das zweite Mal kommt er nur, um den Teufel zu vertreiben. Und dann seine Erlösung zu sich zu nehmen. Und der ist da. In jeder Versammlung ist Jesus gegenwärtig. Halleluja. Und Johannes, was erzählst denn du? Du siehst also, wie Gott mich dann korrigiert hat. Und das ist Führung des Heiligen Geistes. Der Herr belehrt uns, während wir arbeiten, während wir Fehler machen, während wir manchmal den Bogen überspannen. Und dann ist der Herr so gnädig, preist dem Herrn. Und ich bin auch gnädig, wenn Leute kommen und sagen, Maranatha, der Herr kommt bald. Genau, ich weiß es, dass er kommt. Und deshalb, vielleicht kann es zu meinen Tagen sein. Ich würde mich freuen, aber ist es nicht. Dann, Geliebten, ein paar Kennzeichen der Erlösten der Gemeinde. Er kommt zum Schluss, Kapitel Vers 20 bis 21. Ich bin auf Seite 25. Und dann ermutigt er, sich selbst zu erbauen. Weißt du, nicht nur, dass du andere erbaust. Geschwister, es ist so wichtig, was der Judas sagt, er schreibt so große Wahrheiten. Erbaut euch selbst. Erbaut euch selbst. Du musst dich selbst erbauen. Du musst für dein geistliches Wohl selber sorgen. Du musst selber sorgen, dass du voll Heiligen Geistes bist, dass du auf dem richtigen Weg bleibst, dass du das Wort Gottes kennst und dass du das Wort Gottes hörst. Erbaut euch selbst auf den Grund der Apostel und Propheten und so weiter, auf dem soliden Grund. Und dann heißt es hier weiter, und betet im Heiligen Geist oder besser heißt es aus dem Heiligen Geist. Betet. Also, und wer in Sprachen betet, der erbaut sich selber. Also erbaut euch selbst. Du bist verantwortlich für dein Gebetsleben. Niemand anders. Du bist verantwortlich, dass du in den Himmel kommst. Und der Heilige Geist will dir helfen, dass du die Gebete von ihm empfängst, dass du durch ihn betest und so weiter, dass du die Gnade Gottes erlebst. Betet im Heiligen Geist. Das ist also nicht irgendwie, dass wir eine charismatische Gebetsform entwickeln oder Praktik entwickeln. Nein, wir sollen aus dem Heiligen Geist beten, so wie der Geist gibt, einzubeten. Die Jünger haben Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Wir müssen den Heiligen Geist bitten. Heiliger Geist, lehre uns beten, wie wir beten sollen. Die richtigen Bitten, richtiges Gebet und so weiter. Und dann heißt es, und wartet auf die Barmherzigkeit Gottes. Verurteilt niemand, verdammt niemand, wartet auf die Barmherzigkeit Gottes. Erbarmt euch derer, die da zweifeln. Also wir haben als Gemeinde Auftrag und du hast in der Gemeinde Geschwister, die zweifeln. Und du solltest die Zweifler nicht verdammen, nicht gleich die in der Hölle verdonnern und dem Teufel übergeben oder was weiß ich, oder beten, dass sie aus der Gemeinde verschwinden. Das machen Christen, weißt du, die machen den größten Dummheiten, was da alles zusammenkommt. Ich könnte zusammen addieren und ein ganzes Buch darüber schreiben. Herr, nimm die weg, reinige, heilige deine Gemeinde. Nein, es geht nicht um eine heilige Gemeinde. Erbarmt euch. Erbarmt euch. Erbarmt dich deines Bruders, deiner Schwester, die nicht so weit ist wie du, die das nicht begreift, der es nicht einleuchtet. Seid barmherzig, erbarmt euch der Zweifler, rettet andere, die wie ein Holzscheit aus dem Feuer, die in der Hölle sind, reißt sie aus der Hölle raus. Erbarmt euch mit Furcht, und dass ihr euch nicht beschmutzt, dass ihr nicht richtet, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Das ist, wie man sich erbarmen soll. Die gefährdet sind, die mit solchen Leuten in Berührung gekommen sind, die nichts taugen. Rettet sie, warnt sie. Und dann wisst ihr, dass Gott euch auch durchbringt. Und er endet also diese ernste Mahnungen mit Lobpreis, mit Anbetung und dass Gott alles gut machen wird. Trotz allem diesen Krisen, was er da erwähnt, was alles so kommt, was alles so passiert, Der Herr bringt die Seinen durch. Wartet auf die Barmherzigkeit Gottes. Dass Gott mit jedem barmherzig ist. Dass Gott mit jedem Einzelnen zurechtkommt. Mit dir und mit mir. Gott kommt zurecht. Vers 25. Das ist dieser Lobpreis hier, diese Anbetung hier. Die letzte Passage, das ist so wichtig, dass wir diese Passage zu Herzen nehmen und Gott loben und preisen. Bewahrt euch in der Liebe Gottes. Bewahrt euch in der Liebe Gottes. Die Liebe deckt der Sünde Mengen zu. Redet nicht so viel von Sünde, redet vielmehr von der Gnade Gottes. Das ist eigentlich, was uns die Bibel lehrt. Mehr von dem Erlösungswerk Christi. Und da kommt ja wieder das, was er am Anfang schreiben wollte. Ich wollte euch vom Heil Gottes schreiben. Und das ist das Heil Gottes, dass ihr nicht zu viel andere verdammt und über andere herrscht oder andere da manipuliert. Weißt du, da neigt man so schnell, andere zu manipulieren durch Weissagung. Biliam, dieser Geist Biliams ist überall. Wir können auch den Geist Isebels nennen hier, aber das ist jetzt nicht in diesem Text drin. Aber der Geist Biliams, dass man anderen einfach so spricht, der Herr. Und dann horchen schon alle auf. Nein, wir sollen andere nicht manipulieren. Erbaut euch selbst. Erbaut euch selbst. Weißt du, wenn du richtig stehst, wirst du andere anstecken. Und wir sollen ansteckend leben. Erbaut euch selbst, ermutigt euch selbst, stärkt euch selbst. David ermannte in Gott. Erbaut euch selbst. Und lasst uns aufstehen. Gott möge uns segnen. Bete, dass du noch viel mehr rauskriegst, als was ich hier gesagt habe. Da steckt noch viel mehr drin. Ich war fertig. Und als ich fertig war, habe ich gedacht, jetzt könnte ich noch einen zweite Teil Judasbrief schreiben. Da steckt so viel drin. Ich bin nicht fertig. Und ich hebe mir das Material auf. Das nächste Mal mache ich nochmal was dazu. Ich baue immer nämlich mein Material Stück für Stück auf. Und versuche, das ist so aus dem Dienst von fast 40 Jahren, was ich so an Material über Judas zusammengetragen habe in meinen alten Predigten. Und das bringe ich zusammen. Aber ich habe wieder neues Material. Eine Bitte hätte ich noch, wir möchten für unsere französische Übersetzerin beten. Sie war schon mal hier und sie hat einfach gesagt, ich war jetzt 2 Tage im Krankenhaus, sie hat mit der Blase was und die Ärzte können nicht feststellen, was es ist und operieren auch nicht und finden keine Krankheit, aber sie war in Notaufnahme und sie hat große Probleme. Denkt an sie und betet für sie. Jane heißt sie einfach, Genefefa. Oder so ist ihr Name, aber Jane schreibe ich so und betet für sie, dass sie wieder aufgerichtet wird. Die Tochter hat mir geschrieben, ihre Mutter braucht jetzt Gebet, bitte denkt an sie und wir wollen das tun. Vater, in Jesu Namen bete ich auch für Jane und du möchtest auch sie stärken, sie berühren, ihre Blase berühren, dass ihr helfen, dass sie aufgerichtet wird. Herr, wenn wir dir dienen, greift uns der Feind von allen Seiten an. Aber wir wollen uns nicht unterkriegen lassen. Wir wollen weitermachen in der Gnade Gottes, in der Kraft Gottes. Und wir wollen dein Wort ausbreiten. Und wir wollen dein Wort lehren. Und behüte und bewahre uns vor Versuchung. Herr, erlöse uns sogar von dem Bösen. Herr, das, was hier der Judas geschrieben hat, wir brauchen da Erlösung durch die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und wir möchten auch an die denken, die irgendwo angefochten, angegriffen werden, angegangen werden, die versucht werden, an denen der Feind rüttelt und sagt, ja, geht weg, da geht nicht hin und da habt ihr nichts zu suchen, dich von der Versammlung vielleicht der Kinder Gottes abbringen möchten, in die Welt verlocken möchten oder mit der Welt einen versuchen wollen. Herr, hilf den Kindern Gottes. Gib uns einen sanftmütigen, demütigen Geist, der sich sogar der Schwachen erbarmt. Herr, hilf uns dabei. Amen.